Und wenn wir verstehen würden, dass wir nicht gegeneinander sein müssen, sondern miteinander viel mehr erreichen, und deswegen liebe ich auch diesen Satz, gemeinsam leuchten wir alle heller, dann könnte die Welt auch weiterhin oder endlich mal in vielen Teilen im Frieden leben.
Es gäbe keine Alternative, als Unternehmerin zu sein. Das sagt die studierte Germanistin und Anglizistin mit Schwerpunkt Marketing und Werbepsychologie. Neben unterschiedlichsten innovativen Ideen setzt sie ihr unternehmerisches Geschick auch in der Eventbranche ein und gründete ihre eigene Agentur. Als starke Frau und als Iranerin im Besonderen erlebt sie, was viele von uns teilen. Klar also, dass es ihre Lebensmission ist, die Welt gleichberechtigter zu machen. Und dafür tut sie vieles. Mit G-Society möchte sie Frauennetzwerke aus der elitären und zurückhaltenden Ecke ins Rampenlicht holen, unter dem Motto Glamorizing Female Bonds. Als Erfolgsautorin schreibt sie ihre eigene Geschichte vom iranischen Mädchen zur deutschen Frau auf und fasst ihre Reflexionsarbeit in einem Tattoo zusammen. I choose me.
Female und Future. Das ist Femture. Der Podcast für uns Frauen, wie wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut.
Begrüßt mit mir Saina Bayatpour. Herzlich willkommen, liebe Saina.
Hallo.
Du warst schon ganz früh Unternehmerin. Und da hast du gesagt, du hast wirklich zugängliche Frauennetzwerke vermisst, weil die waren alle so geschlossen und elitär. Und was willst du jetzt mit G-Society anders machen?
Rückblickend muss man sagen, es gab ganz wenige, die elitär waren. Also es gab gar nicht so die breite Masse, wie es jetzt an Frauennetzwerken gibt. Was ich anders machen will, ist, dass wir ein Netzwerk sind, wo sich jede Frau zugehörig fühlt. Weil auch heute noch gibt es dann das Netzwerk für die Unternehmerin, dann gibt es das Netzwerk für die Gründerin, dann gibt es das Netzwerk für die Karrierefrau, das Netzwerk für alleinerziehende Mütter, und das ist alles toll. Aber ich finde, wir leben in einer Welt, wo der Austausch in jegliche Richtung stattfinden muss, damit wir auch einander besser verstehen und einander auch besser supporten können. Und was ich anders machen will, ist, dass jede Frau sich bei uns willkommen fühlt.
Wow, das ist ein tolles Motto. Und auch gleichzeitig eine Einladung an alle, die da draußen gerade zuhören.
Absolut.
Der gesellschaftliche Wandel, du hast es gerade angesprochen, dass viele Frauennetzwerke ins Leben gerufen wurden, dass verschiedene Gruppen jetzt auch unterstützt werden, mehr in die Sichtbarkeit kommen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, jetzt mehr in Top-Executive-Positionen zu kommen. Aber in den aktuellen Rollenmodellen finden sich ja häufig auch noch eher so männlich besetzte Verhaltensmuster. Was braucht es denn da noch, um tatsächlich weiblich in die Führung zu gehen?
Selbstvertrauen im ersten Schritt, denn ich denke, dass wir Frauen einfach noch an vielen Stellen, und das ist auch gar kein Vorwurf, denn das wurde uns jahrhundertelang abtrainiert, wenn man so will, einfach mehr ins Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein kommen dürfen, denn es ist heute noch in der Berufswelt so, dass wenn eine Jobposition ist und eine Frau von 100% 80 kann, sie sich niemals bewerben würde. Ja. Ein Mann tut das schon bei 30%. Wenn er davon 30% kann, sagt er, den Rest lerne ich. Und ich glaube, neben all dem, dass wir eine Quote einführen mussten, um einfach alte Strukturen zu durchbrechen, wir Frauen einfach auch jede für sich selbst an ihrem Selbstvertrauen arbeiten darf. Denn wir führen anders. Und das ist auch richtig und gut so, denn wenn wir exakt so wie Männer führen würden, ja, dann bräuchten wir keine zwei Geschlechter auf dieser Welt. Und wir brauchen die Polarität und die Dualität, das ist ganz, ganz wichtig. Und mein Appell an Frauen ist immer, mach es bitte, du hast nichts zu verlieren. Wenn es nicht passt, ja, dann such dir einen anderen Job. Aber mach es, wirklich diese zwei Worte.
Ja, ja, das ist tatsächlich ein ganz wichtiges Element dabei. Und wir haben uns mal mit unterschiedlichen Unternehmen ausgetauscht, wie die es schaffen, Frauen in ihre Führungspositionen reinzukommen. Und dann haben die natürlich diese Führungsprogramme. Also die haben ja auch Ausbildungsprogramme und Trainee-Programme und all das. Und dort hat sich dann rausgestellt, dass weniger Frauen drin sind. Und dann sind sie in die Beurteilungsbögen reingegangen und haben gesagt, naja, die Frauen waren halt nicht so gut, deswegen sind die Männer drin. Und dann war Gott sei Dank eine Frau an der entscheidenden Stelle und hat gesagt, also echt jetzt, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, lass uns mal eine Ebene tiefer gucken. Und dann ist man eine Ebene tiefer gegangen und hat herausgefunden, dass in dem Datenset es tatsächlich so war, dass die Frauen in der Selbstbeurteilung sich schlechter eingestuft haben als die Männer. Damit war die Gesamtbeurteilung schlechter und damit sind sie nicht in die Förderprogramme gekommen. Also das bestätigt genau das, dass wir vielleicht reflektiver, vielleicht auch ein bisschen ehrlicher das ausfüllen und auch sehen, wo wir noch Wachstumsmöglichkeiten und Potenziale haben. Aber das hindert uns eben, die entscheidenden Schritte nach oben zu gehen.
Mhm, absolut.
Jetzt bist du ja mehrfache Unternehmerin. Also du hast das Selbstvertrauen gehabt, okay, ich springe jetzt kalte Wasser und gründe. Du suchst aber nicht den Weg in einem Corporate nach ganz oben. Wie wichtig ist es denn für dich, Unternehmerin zu sein?
Inzwischen, ich meine, ich werde nächstes Jahr, bin ich 18 Jahre Unternehmerin. Also mein erstes gegründetes Baby ist volljährig quasi.
Glückwunsch.
Danke sehr. Ich habe den Weg in die Selbstständigkeit mitunter auch gewählt und ich habe auch in Konzernen gearbeitet, weil ich damals schon die Strukturen völlig überholt fand. Also es gab immer so Prozesse, die ich mir angeguckt habe und gedacht habe, das kostet die Firma doch total viel Geld. Warum kann man das nicht anders machen? Warum kann ich nicht direkt dahin gehen? Warum muss ich über 18 Abteilungen mir irgendwelche Genehmigungen für etwas holen, was eh schon freigegeben ist? Und der Weg in die Selbstständigkeit kam dann durch Aufruf eines Bekannten, der einen größeren Marketingauftrag hatte und meinte, mach dich selbstständig und du bekommst ihn. Ich glaube, dass ich sonst nicht jetzt von alleine auf die Idee gekommen wäre, ich gründe. Mhm. Also ich war noch mitten im Studium oder das letzte Semester quasi. Also habe mich eher mit meiner Magisterarbeit befasst als mit jetzt, wie geht's für mich weiter. Aber ich habe nebenbei immer gejobbt, Teilzeit und teils auch Vollzeit neben dem Studium. Und mit der Selbstständigkeit war für mich verbunden Freiheit. Ein Stück weit Freiheit, die Dinge so zu machen, wie ich sie für richtig halte und die Dinge so zu entscheiden. Mhm. Freier in vielem ist man nicht als Unternehmer, denn du bist genauso Sklave, wenn du dich nicht irgendwann mal veränderst. Aber Unternehmerin sein ist für mich jetzt völlig normal. Also ich kann es mir auch nicht vorstellen, jetzt Ego hinzugehen und wieder angestellt zu sein und jemand sagt mir, du musst jetzt um 8 Uhr da sein und keine Ahnung, geht nicht.
Genau.
Und also dafür bin ich zu lang.
Absolut. Oder du musst das genau nach dem Formblatt abarbeiten.
Ja, richtig.
Was hat dir denn da jetzt geholfen, vielleicht das aus der weiblichen Perspektive zu machen?
In der Tat war das ein langer Prozess. Ich habe mit Ende 26 gegründet. Anfangs habe ich total weiblich meine Entscheidung getroffen, wie es halt gewohnt war. Eine Zeit lang hatte ich dann total männliche Züge angenommen, weil ich mir dachte, nee, nur wenn man es wie ein Mann macht, ist man erfolgreich. Und in diese Falle rutschen oft Frauen und ich mir denke, hui, Weiblichkeit, wo ist die hingegangen? War ich wirklich so das andere Extrem, habe versucht, ganz streng zu sein und ganz zielorientiert Empathie komplett zur Seite gelegt, bis ich gemerkt habe, wie unglücklich mich das macht. Denn ich bin nun mal eine Frau und meine Stärke ist meine Intuition. Und wenn ich meine Stärke nicht einsetze und meine Empathie nicht einsetze, ja, wozu bin ich dann selbstständig? Dann kann ich auch wieder in Konzern gehen und den Strukturen folgen. Und mir hilft immer wieder die Erkenntnis, dass wir eben beides brauchen, sowohl die männliche Energie wie die weibliche. Und hier geht es mir gar nicht um das Geschlecht an sich, sondern jedes Geschlecht steht ja auch für etwas. Ich gucke mir zum Beispiel bei den Männern ihre Zielstrebigkeit mehr ab als wir Frauen, weil zwischendrin nehmen wir uns dann oft zurück, die Familie, keine Ahnung, Mann, wenn er einen Plan hat und ein Ziel hat, der rennt los und hinterfragt sich eben nicht. Anders nutze ich zum Beispiel eben genau das, was ich meinte mit der Intuition. Das haben Frauen viel mehr drauf als Männer, weil wir einfach mit dem Bauch anders verbunden sind. Also ich suche mir einfach aus jedem Feld die Elemente, die für mich sinnvoll sind, aber ich verliere mich dabei nicht, weil Erfolg bringt nichts, wenn du nicht glücklich bist. Und das habe ich auf eine harte Tour gelernt, denn ich war erfolgreich, aber ich war nicht glücklich. Und dann habe ich mich auch angefangen zu hinterfragen, was ist Erfolg? Was bringt mir das? Ja. Und das hat mir sehr, sehr geholfen, einfach viel mehr in mein wahres Ich zu kommen und so zu arbeiten, wie es für mich passt.
Und ich finde, du sprichst da was ganz Wesentliches an, dass erstens jeder Mensch beide Energien in sich trägt Und die Frage ist dann auch, in welcher Situation ist welche Energie jetzt die, die mich weiterbringt? Und das ist das, was du vielleicht auch mit Glücklichsein ansprichst. Was ist da authentisch? Was ist gerade gefordert? Und dass man diese Flexibilität hat, zwischen dem einen und dem anderen zu wählen.
Genau.
Jetzt ist es ja so, dass du nicht nur eine Frau bist, sondern auch noch eine Frau mit iranischen Wurzeln. Was hast du denn da schon alles so erlebt? Und was hat dich jetzt motiviert, gesellschaftlich aktiv zu werden?
Naja, ich bin mitten in den Krieg reingeboren.
Also im iranischen.
Genau, in dem iranischen, also Iran-Irak-Krieg. Auch quasi eineinhalb Jahre nach Beginn der Revolution, das heißt, wo die Verschleierung der Frau im Iran eingeführt wurde, denn der Iran war ein absolut freies Land. Also meine Mutter hat mit 18 Miniröcke getragen, da gab es die in Europa noch nicht. Das war, wenn ich mir auch Bilder anschaue, denke ich mir so, wow, wie fortschrittlich. Also ich wurde quasi in einer Zeit geboren, wo Rückentwicklung stattgefunden hat, anders kann man es nicht benennen. Und habe als Kind und Mädchen schon gesehen, und jetzt habe ich eine Mutter, die eine absolute Rebellin ist und eben sich selbst auch oft in Gefahr gebracht hat, weil sie für ihre Werte eingestanden ist. Ich habe aber eben mitbekommen, wie sich die Frau verschleiern muss, wie die Frau hinten im Bus stehen muss, während der Mann vorne sitzen darf. Und es war schon als Kind, dachte ich mir so, was stimmt mit euch denn nicht bitte? Und jetzt bin ich dann nach Deutschland mit 7,5. Jetzt leben wir in einem freien Land, habe aber gemerkt, anders, nicht so wie dort, ist die Frau aber trotzdem nicht gleichberechtigt. In vielen Situationen, wo ich gemerkt habe, dass Frau sein, ja, wird dir fast schon so zum Verhängnis. Als ich auch gegründet habe, habe ich dann gemerkt, okay, ich kriege gewisse Aufträge nicht, nicht wegen meiner Kompetenz, sondern einfach, weil ich eine Frau bin, wo auch dann wirklich ganz offensichtlich gefragt wird, gibt es denn noch einen Mann in der Firma? Aber Sie haben einen Mann, der Sie unterstützt. Nein, habe ich nicht. Und das waren lauter so Aspekte, wo ich gemerkt habe, okay, es ist völlig egal, in dem einen Land wirst du verschleiert und bist nicht gleichberechtigt, in dem anderen musst du keinen Schleier tragen, du bist trotzdem nicht gleichberechtigt. Und ich bin vom Typ Mensch jemand, ich will proaktiv Dinge tun, weil ich finde das, und es ist auch gerade absolut Spiegel unserer Zeit, ich habe letztens auch einen Artikel darüber geschrieben, die Menschen verharren in ihrem Frust. Was passiert aber, wenn wir frustriert sind und nichts unternehmen? Wir vergiften uns selbst. Und das ist, wo ich manchmal echt Menschen so wachrütteln will und sagen will, du schadest dir damit am meisten. Und ich habe eben mich auch aufgeregt und wurde auch frustriert und habe dann irgendwann gedacht, nee, mit Frust komme ich nicht weiter. Also versuche ich aktiv was dagegen zu tun. Und das ist jetzt 14 Jahre her, dass ich versuche aktiv Gleichberechtigung und Gleichstellung letztendlich selber zu leben in mein Unternehmen, wo es mein, sage ich mal, Dunstkreis ist, aber auch in die Gesellschaft zu transportieren.
Mhm. Was machst du da? Hast du ein paar Beispiele?
Unterschiedlich in Frauenförderung, also unabhängig von meinem Frauennetzwerk, was sich hier sehr aktiv einsetzt, in meinen Firmen, dass ich immer versuche, auch Frauen dahin zu befördern, selbst wenn sie sich das nicht zutrauen. In Freundschaften, dass ich immer wieder in Diskussionen gehe und sage, warum siehst du es aus dem Aspekt so? Versuch das doch mal oder trau dir das doch zu oder löse dich von diesen dogmatischen Ketten veralteter Schriften. Oh, mich macht das wahnsinnig, wenn wirklich Frauen, und das begegnet mir oft auch, so junge Frauen einfach in diesen Modellen gefangen sind. Mhm. Und ich sage immer, egal ob jetzt der Islam, Christentum, welche Religion, name it, wurde von Männern verfasst, wurde von Männern interpretiert, wurde von Männern übersetzt.
Ja.
Warum soll ich dem Folge leisten, wenn ich immer, egal in welcher Religion, ich schlecht abschneide? Und da einfach zu sagen, du kannst auch an Gott glauben und ich will niemandem seine Religion absprechen, um Gottes Willen überhaupt nicht, aber ich will animieren zu hinterfragen. Mhm. Bist du schlechter, weil du... Und warum verschleiert sich der Mann beispielsweise nicht? Warum muss der Mann jetzt nicht jungfräulich in Anführungszeichen in die Ehe gehen? Warum muss es die Frau? Also wo ist da die Gleichberechtigung? Hinterfrag das einfach und du wirst auch nicht abgestraft, weil hinterfrage auch dein Konstrukt von Glaube. Und das sind Dinge, die ich halt aktiv versuche, immer mit Respekt, aber zumindest das Wachrütteln versuche ich in manchen Stellen.
Ja, das ist ganz entscheidend und das ist jetzt in den religiösen Aspekten, die du gerade angedeutet hast, aber dieses Glauben, das passiert ja nicht nur in der Religion, sondern das passiert ja alltäglich.
Also alltäglich, ja.
Genau. Welche Glaubenssätze habe ich, die mich morgens dazu bringen, bestimmte Tätigkeiten zu tun, die der Mann zum Beispiel nicht tut? Ja, also wo steht denn geschrieben oder wann haben wir uns denn das indoktriniert, dass nur wir Müsli-Schüsseln in die Spülmaschine räumen können? Also ich gab ganz großes Vertrauen, dass die Kompetenz auch auf männlicher Seite vorhanden ist.
Unbedingt. Wir mussten gestern so lachen, weil ich habe gestern für die Woche vorgekocht. Mein Mann hat dann die Küche sauber gemacht und wir müssen dann immer lachen, weil eine Freundin von mir sagt dann immer, oh, du hast so ein Glück, dass dein Mann dir im Haushalt hilft. Und ich gucke sie ihm an und sage, das hat mit Glück nichts zu tun, das ist eine Selbstverständlichkeit, er wohnt hier. Und er hat das dann gestern so macho-mäßig so ein bisschen satirisch dargestellt und hat dann den Staubsauger so genommen und gesagt, du hast so ein Glück, dass du einen Mann hast, der dir hilft. Und allein die Dinge, und das meine ich, da können wir bei uns selber anfangen und auch in Freundschaften, wo ich sie dann angeguckt habe und gesagt habe, aber bist du eigentlich noch ganz dicht? Das ist nicht Glück, hört auf, das zu sagen, weil der Mann bekommt das ja auch mit und denkt so, ja, die hat Glück. Nee, ich habe nicht Glück. Ich habe gekocht, du räumst auf, Punkt. Umgekehrt genauso. Und da dürfen wir uns echt von so alten Strukturen.
Ja.
Und natürlich, das sage ich auch meiner Freundin, früher war das so, dass die Frau gekocht und geputzt hat. Ja, aber die ist nicht arbeiten gegangen. Mhm. Da hat er die Kohle rangeschafft und sie hat sich um Haushalt und Familie gekümmert. Jetzt gehen wir Frauen aber auch arbeiten. Also hat er genauso diese anderen Aufgaben zu erfüllen. Das ist veraltet und genauso ist es eben mit oft gesellschaftlichen Regeln, mit religiösen Regeln und auch mit politischen Regeln. Die sind irgendwann mal meistens früher entstanden und jetzt darf was Neues nachkommen.
Absolut, weil nur dann ja auch der Raum geöffnet wird, dass Neues entsteht.
Richtig.
Leider ist es so, dass man ja wahrnimmt, dass es oft dieses Rückläufige ist, was du auch damals im Iran erlebt hast. Und ich war bei einer Veranstaltung, wo sich verschiedene Aufsichtsrätinnen und Beirätinnen getroffen haben. Und Professor Mendler hat die Keynote gehalten. Und die ist jetzt 80 und hat ganz aktiv in der Politik um die Frauenrechte gekämpft. Also die hat damals noch das Eherecht neu aufgesetzt.
Ui.
Genau, also die ist wirklich ganz, ganz lang dabei und hat da ihre Erkenntnisse geteilt. Das war wahnsinnig beeindruckend. Und zum Schluss sagt sie einen Satz. Sagt, ich bin jetzt 80. Ich bin dafür bekannt, dass ich immer ehrlich bin. Bitte, liebe Frauen, geht raus und verhindert, dass die AfD diese tradierten Rollenmodelle für die Frau wieder implementieren kann.
Ja, schön.
Haben denn diese ganzen Erlebnisse und deine tiefen Überzeugungen und dein Engagement dazu geführt, dass du das Buch geschrieben hast?
Ja, das Buch schlummerte schon sehr lange in mir, aber auch da Timing immer ganz wichtig. Ich war dann an dem Punkt, als ich es angefangen habe zu schreiben, wo ich für mich sehr vieles heilen konnte, für mich auch sehr vieles verstanden habe, auch rückwirkend, und mir auch dachte, ich möchte einfach vielen Frauen die Möglichkeit geben, auch bei sich letztendlich hinzugucken, auch zu schauen, in meinem Buch schreibe ich auch am Anfang, eben was sind Prägungen, weil oftmals verstehen wir überhaupt nicht, warum wir heute so sind, wie wir sind. Wir wurden als Kind geprägt, also auch wirklich mit Sachen aufzubrechen und nochmal hinzugucken. Und ich habe so oft das Feedback, dass mir gerade Frauen schreiben, boah, krass, ich habe das nie so gesehen, jetzt verstehe ich's. Mhm. Oder ich habe eben eine ganz schlimme Grundschullehrerin gehabt und viele schreiben mir, die hieß Frau Koch und über die schreibe ich sehr ausführlich und viele schreiben mir, oh mein Gott, ich hatte auch so eine Frau Koch, jetzt verstehe ich, warum ich heute so bin. Und das finde ich so schön, wenn wir letztendlich mit unseren eigenen Erfahrungen und Geschichten vielleicht anderen auch helfen, aus ihren alten Mustern auszubrechen. Und das war letztendlich die Motivation und auch die Aufforderung, weil es ist ja eine Aufforderung, mein Titel ist ja schon eine Aufforderung. Mhm. Da habe ich auch mit meinem Verlag ein bisschen so gesprochen, die so, das ist ja wie so, als würdest du es jemandem empfehlen. Ich so, ja, tue ich auch. Wir müssen.
Jetzt, hau ihn mal raus für alle Neugierigen.
Der heißt Steh auf und leuchte. Und über das Steh auf wurde tatsächlich diskutiert, aber ich meine das eben auch so, weil wenn wir nicht für uns selbst aufstehen, wenn wir nicht für uns einstehen, wird es kein anderer tun. Und das müssen wir Frauen, die jahrhundertelang darauf letztendlich geprägt wurden, da ist wieder dieses Wort, ohne Mann bist du nichts wert und ohne Mann schaffst du nichts und ohne Mann bist du gesellschaftlich nicht anerkannt, gerade jetzt zu verstehen, doch, all das bist du inzwischen in diesem Land. Und wir reden hier von wirklichem Luxus, was viele auch nicht verstehen. Und wo ich oft auch sage, wie traurig wär's, wenn du deine Privilegien nicht nutzt. Weil in diesem Land kannst du, unabhängig von einem Mann, alles werden, was du möchtest. Bis zur Bundeskanzlerin. Sie hat's vorgelebt. In vielen Ländern kannst du das nicht. Und wenn wir in Ländern, wo wir das können, nicht eben dieses Privileg oder diese Privilegien nutzen, dann können wir auch nicht in den anderen Ländern, wo es noch lange, lange nicht so weit ist, auch nichts verändern. Wir müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Und deswegen eben auch die Aufforderung, und da werde ich auch wütend, wenn Frauen oft dann ja in dem Alten verharren, in dieser Angst. Ich brauche ihn ja. Wie soll ich sonst überleben? Genauso wie mit ihm. Also es ist so.
Vielleicht manchmal besser.
Vielleicht auch besser, ja. In der Tat.
Absolut. Und ich meine, wie du es gesagt hast, dieses Steh auf, werde selber aktiv für dich, aber auch für die Gesellschaft, für die anderen Frauen dort draußen. Ich finde, man hat auch eine Verantwortung, dass wir uns das bewahren und dass wir nicht rückläufig werden, weil natürlich ist es manchmal anstrengend. Es ist anstrengend zu arbeiten, und auch wenn es nur die Hälfte des Haushaltes ist, den auch noch zu führen, also wenn man sich's verteilt, das ist anstrengend, das ist viel. Dass wir aber trotzdem sehen, das, was du gerade als Privilegien beschrieben hast, was das wert ist.
Absolut. Auch eben die Meinung letztendlich kundtun zu können. Und ich vergleiche das auch mit den Frauen in meinem Land. Wenn du da deine Meinung teilst, ja, da kannst du verfolgt werden, da kannst du ins Gefängnis kommen, da kannst du erhängt werden. Ja. Jetzt habe ich ja seit kurzem eine eigene Kolumne, da werde ich nicht verfolgt und ich kriege halt blöde Kommentare. Und das ist auch so interessant, sobald man auch nur AfD erwähnt, und ich habe noch nicht mal was Negatives geschrieben, sofort, da kommen sie dann ganz laut. Aber auch das ist für mich eben Privileg, dass ich in einem Land lebe, wo ich meine Meinung klar kommunizieren kann. Natürlich kriege ich dann oft auch einen Shitstorm oder rassistische Kommentare, und auch nicht zu wenig. Und es ist auch sehr traurig, wie gesellschaftsfähig das geworden ist, wie normal das inzwischen ist. Wirklich sowas auch, ich meine, wir reden hier nicht von Bild, wir reden hier immer noch vom Fokus, wo ich schreibe, einfach das da drunter zu klatschen, so, ich will jetzt gar nichts wiederholen davon, weil das ist Bad Vibes. Aber trotzdem bleibe ich da auch in der Positivität zu sagen, ich habe die Möglichkeit, mich zu wehren. Ich habe die Möglichkeit, meine Meinung kundzutun. Und das können viele nicht. Und auch da knicken wir Frauen dann oft schneller ein, weil es ist angestrengt. Und ehrlich, es gibt auch Tage, wo ich nicht so gut damit klarkomme. Und ich weiß noch, dass der Chefredakteur, als ich gestartet habe, gesagt hat, eine Sache darfst du niemals tun, die Kommentare lesen. Ich tue es halt trotzdem, weil wir Frauen dann doch neugierig sind und wissen wollen, oh, was steht denn da? Und da ist mein Mann zum Beispiel auch ein Vorbild, wo ich mir seine männliche Sichtweise, und er sagt, ist mir doch scheißegal, was die da drunter schreiben. Und da denke ich mir so, ah, interessant. Also da versuche ich mir das zum Beispiel abzugucken und zu sagen, ja, stimmt, eigentlich, meistens schreiben die Frustrierten, die was Nettes schreiben, schreiben einem meistens privat. Das ist auch so interessant. Einfach immer so diese beiden Aspekte abzuwägen und trotzdem meinen Weg zu gehen.
Du hast gesagt, nicht du hast das Buch geschrieben, sondern das Buch hat dich geschrieben. Was meinst du damit?
Es ist in der Tat so, dass ich, seit ich klein bin, Gedichte schreibe und auch Gedichte diktiere. Und bei meinen Gedichten gibt es auch welche, wo ich mich echt hinsetze und nachdenke, aber oftmals ist es wie so eine Eingebung. Da sitze ich da und es ist wie, als ob es mir jemand diktiert, so blöd klingt. Und ich lese es danach und denke mir so, okay, krass, wo kam das jetzt her? Oder wer hat das geschrieben? Manchmal lese ich auch etwas und denke mir so, voll schön, und dann sehe ich meinen Namen drunter. Und ich so, oh, das war ich. Also ich erinnere mich wirklich nicht. Und beim Buch, als ich mit dem Schreibprozess begonnen habe, hatte ich schon mir natürlich so eine Kapitelstruktur und hatte so eine grobe Ahnung. Aber eigentlich ziemlich zu Anfang und zu Beginn hatte ich schon den Eindruck, dass ich, ja, wie geführt werde. Also ich bin dann doch bei ganz anderen Themen manchmal gelandet, als ich mir das im Kopf so ausgemalt hatte. Ich habe auch nie eine Schreibblockade gehabt, vor der ich immer Angst hatte, sondern dieses Buch hat mich auch immer wieder in Szenen aus meiner Vergangenheit geführt, wo ich nicht mehr hingesehen hatte. Und ich sage immer, ich hatte keine Schreibblockaden, ich hatte Heulblockaden, weil ich zwischendrin echt so tagelang manchmal Altes noch verarbeiten musste. Und deswegen sage ich, das Buch hat mich geschrieben, weil es innerlich echt nochmal aufgeräumt hat und echt nochmal viel geheilt hat und nach oben geholt hat. Und ich bin so dankbar. Ich liebe dieses Buch wirklich so sehr, weil es für mich absolut einer der größten Heilprozesse in meinem Leben war.
Toll. Und du hast auch noch was Positives für die anderen dort draußen bewegt, das, was du an deinen Kommentaren, an deinen Rückmeldungen hörst, dass du eben nicht alleine mit dieser Geschichte warst, auch wenn du vielleicht eine ganz besondere Komponente erlebt hast. Aber das eint uns einfach. Viele Frauen haben ähnliche Situationen und wir müssen alle diesen Reifeprozess durchlaufen, um dann irgendwann zu strahlen oder leuchten, gell?
Absolut, absolut.
Sena, es wäre wunderbar. Wir können noch stundenlang weiter besprechen und in die Tiefe gehen. Was ist denn dein Wunsch für die Zukunft?
Mein Wunsch für die Zukunft ist, dass wir Menschen, und da völlig egal welches Geschlecht, verstehen, dass wir im Prinzip alle gleich sind und lernen, uns im Schmerz zu vereinen, anstatt in Frust und Hass einander zu begegnen. Denn völlig gleich, wo du herkommst, völlig gleich, welche Hautfarbe, welche Religion, welches Geschlecht, am Ende des Tages sind wir hier, um Erfahrung zu sammeln. Haben wir hier genauso gute Tage wie schlechte Tage? Haben wir Schmerz und Freude? Und wenn wir verstehen würden, dass wir nicht gegeneinander sein müssen, sondern miteinander viel mehr erreichen, und deswegen liebe ich auch diesen Satz, gemeinsam leuchten wir alle heller, dann könnte die Welt auch weiterhin oder endlich mal in vielen Teilen im Frieden leben und Fortschritte in Menschlichkeit. Wir fliegen auf dem Mond, aber wir schaffen es immer noch nicht, Hungersnöte zu stillen. Wir schaffen es immer noch nicht, wegen Macht und Gier keine Kriege mehr zu führen. Und wenn wir das lernen würden, letztendlich den Fortschritt in Menschlichkeit und nicht in Technologie und Wissenschaft zu suchen, dann werden wir echt ein gutes Stück Richtung Glück, finde ich, für alle. Und das würde ich mir für die Menschheit wünschen.
Wow, ein wunderschöner Wunsch. Danke, liebe Sena. Es war wunderbar. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, Frauen wie die Sena, die tolle neue Sachen machen, die wollen wir hier weiterhören, dann hinterlasst bitte ein Like, schreibt gerne eine Rezension. Das ist die Währung des Podcasts. Genau. Und in 2 Wochen ist wieder eine tolle Frau dabei. Ich freue mich auf euch. Tschüss.